Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Gunther Wegner. Hallo Gunther, stell dich mal vor und sag uns, wie du in den Fotografietopf gefallen bist.
Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Der bin ich natürlich sehr gerne gefolgt. Ja, mein Name ist Gunther Wegner. Ich bin im Bereich Blogging, im Fotografiebereich unterwegs. Also ich habe einen Blog namens gwegner.de, den mag der ein oder andere kennen. Und ja, ansonsten habe ich mich in den letzten Jahren auf die Zeitrafferfotografie spezialisiert mit meinem Tool LR Timelapse. Das ist sicherlich dem einen oder anderen Zeitrafferfotografen ein Begriff. Damit schließe ich ja so ein bisschen die Brücke zwischen der Fotografie und dem Videobereich. Als ich damals damit angefangen habe, gab es da noch keine Software. Und ja, ich habe mich da so sukzessive in diese Thematik reingefuchst und habe dann angefangen, etwas zu entwickeln und einfach zunächst aus dem eigenen Bedarf. Und daraus ist dann jetzt mittlerweile halt das bekannte Produkt LR Timelapse entstanden, was ja die meisten Zeitrafferfotografen einsetzen.
Genau. Weil das muss man ja wirklich hervorheben. Also du beschäftigst dich noch nicht nur mit Zeitrafferfotografie, sondern du machst auch quasi die Software dazu, die das Ganze leichter, schneller, cooler macht. Erzähl mal ein paar Worte oder sag mal was drüber, was jetzt LR Timelapse kann, im Unterschied zu dem, dass ich einfach eine Bildsequenz jetzt in Premiere öffne und auf Play drücke.
Ja, vielleicht muss ich mal kurz erklären für die, sag ich mal, diejenigen, die aus der normalen Fotografie kommen, dass halt Zeitraffer, wenn man das sieht als Zuschauer, ist es ja erstmal ein Video, also von einer Begebenheit in der Natur oder wo auch immer, die halt schneller abläuft als in Realität. Mhm. Für die Herstellung des Ganzen nutzen wir aber Fotokameras und halt auch die ganz gängigen fotografischen Werkzeuge. Also wir arbeiten meistens mit einer Spiegelreflexkamera. Wir nehmen diese Sequenzen im RAW-Format auf. Das heißt also, wir machen im Grunde genommen eine Serie von Fotos, das können dann schon mal einige hundert sein, von diesem Motiv. Und das Ganze wird dann hinterher auch mit den normalen fotografischen Tools, sprich in der Regel mit Lightroom bearbeitet, sodass man halt wirklich den kompletten Spielraum der fotografischen Bearbeitung hat, also den kompletten Dynamikumfang, den die RAW-Dateien damit sich bringen. Und das führt halt dazu, dass man im Endeffekt einen wirklich extrem hochqualitativen Clip bekommt, der dann zwar am Ende als Video abläuft, aber trotzdem natürlich alle die Qualitätsmerkmale mitbringt, die ein Foto hat. Und wenn man jetzt sowas mal überlegt, wenn man sowas mit einer Videokamera aufnehmen wollte,
genau,
was gar nicht geht.
Warum macht man das nicht mit einer Videokamera?
Genau, das ist halt der Punkt. Da gibt es halt mehrere Gründe für. Also erstens mal um eine Videokamera, die jetzt, was sagst du mal anders? Eine normale Spielreflexkamera kommt heute mit mindestens mal 24 Megapixeln daher. Ne? Das wäre auf Videosprech umgesetzt, sag ich mal, so eine 6K-Auflösung. Ja. Heutzutage sind wir schon froh, wenn man eine Videokamera mit 4K vernünftige Bilder liefert. Ne? Und also die Auflösung ist das eine. Das zweite ist halt dieser Dynamikumfang. Ne? Also wir haben bei den RAW-Bildern haben wir irgendwo bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang. Mhm. Bei Video kommt eigentlich immer ein mehr oder weniger komprimiertes Video raus aus der Kamera. Und der wichtigste Grund eigentlich, oder einer der auch wichtigen Gründe ist, dass wir bei Video immer sehr kurze Belichtungszeiten haben. Also eine Videokamera, die nimmt ja mit, sagen wir mal, 25 Bildern oder 30 Bildern pro Sekunde auf. Und das heißt, ich bin automatisch auf eine längste Belichtungszeit von einer 25. oder einer 30. Sekunde festgelegt. Das heißt, zum einen fällt alles weg, was man zum Beispiel im Dunkeln macht, also Milchstraßen, Sterne, Nordlichter und so weiter, also wo ich halt längere Belichtungszeiten brauche, wenn mir nicht genügend Licht zur Verfügung steht. Und zum Zweiten kann ich halt keine wirklichen Bewegungsunschärfen realisieren. Wenn man sich mit Zeitraffer ein bisschen auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass die coolen Zeitraffer eigentlich die sind, die im Grunde genommen mit solchen Techniken wie die Graufilterfotografie arbeitet. Man arbeitet also mit langen Belichtungszeiten auch tagsüber, um die Sequenzen schön glatt zu kriegen. Und beispielsweise, wenn man jetzt irgendwo Schiffe auf dem Fluss im Zeitraffer aufnimmt, dass sie dann halt auch ihre Bewegungen mit einer gewissen Unschärfe darstellen und halt eben nicht abgehackt. Und das alles sind halt Dinge, die man mit einer Videokamera in der Form gar nicht machen kann. Und deswegen, das ist halt das Coole, deswegen heißt es ja auch Zeitrafferfotografie, dass man halt eigentlich alles das, was wir Fotografen oder was uns Fotografen fasziniert, in diesen Filmbereich dann
Voll.
bringt und halt diese Megaqualität und das halt alles dadurch ausnutzen kann. Das war aber jetzt nicht die Frage, die du gestellt hast.
Genau, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Frage ich gestellt habe. Aber ist
Ja,
egal,
aber
sind wir kommen.
ich weiß es noch.
Okay,
Du hast
passt. Puh.
gefragt, was jetzt der Vorteil von LR Timelapse
Ja,
ist im
genau,
Gegensatz
sowas.
zu einem normalen Videoprogramm.
Aber
Ja,
vielleicht
genau.
bleiben wir einfach mal da stehen, die schieben wir just noch ein bisschen zurück. Was muss
Ja.
man fotografisch beachten, wenn man jetzt fotografiert? Nehme ich da einfach die Kamera und drücke auf den Auslöser einfach ein paar Mal drauf oder
Ja,
gibt es
im
da
Grunde
mehr?
genommen ist es relativ einfach. Also man nimmt wirklich die Kamera, man stellt sie idealerweise auf ein Stativ, ja, weil die Bilder sollten den gleichen Bildausschnitt haben und möglichst halt auch nicht wackeln. Also man packt einfach seine Kamera auf ein Stativ, man nimmt einen Intervallauslöser, damit man halt eben nicht von Hand alle 5 Sekunden da draufdrücken muss. Das wird nämlich relativ mühsam. Von daher einfach einen handelsüblichen Intervallauslöser, den man extern an die Kamera anschließt und den stellt man dann halt auf so und so viele Sekunden ein. Also alle 5 Sekunden beispielsweise lässt man dann die Kamera sukzessive ein Bild machen. Vorher stellt man die Kamera am besten in M-Modus, damit sich da halt die Helligkeit, die Belichtung und so weiter während der Aufnahme nicht, die Kamera die halt nicht automatisch, selber nachregelt.
Beispielsweise, wenn Wolken am Himmel wären, also Wolken, Sonne, Wolken, Sonne, weil dann wird es zum Flackern anfangen.
Das oder halt, was weiß ich, das reicht ja schon, wenn irgendwie ein Vogel vor der Kamera lang fliegt. Also dieser Belichtungsmesser der Kamera, der ist halt für Einzelbilder ausgelegt und der ist halt relativ sensibel auf Änderungen und man kriegt dann halt wirklich relativ wildes Geflacker, wenn man im A-Modus arbeitet. Ich will das jetzt nicht komplett verteufeln. Also es gibt auch Leute, die es im A-Modus machen und es funktioniert. Aber auch da hat man halt nicht wirklich die Kontrolle über die Kameraeinstellungen, weil man zum Beispiel halt schwer festlegen kann, dass die Kamera wirklich längere Belichtungszeiten macht. Sie wird im A-Modus immer versuchen, kurze Belichtungszeiten zu machen. Ne? Also von daher, M-Modus ist man auf der sicheren Seite. Und dann stellt man halt ganz normal die Kameraeinstellung, so wie man es jetzt halt auf dem Stativ für ein Einzelbild machen würde. Und genauso sucht man sich natürlich auch sein Motiv aus. Das wäre halt auch schön, wenn man da ein bisschen mit Vordergrund und Hintergrund und so weiter. Das jetzt nicht alles völlig vergessen, nur weil man jetzt halt Zeitraffer macht. Ja, und dann geht es eigentlich schon los, ne? Da macht man da halt irgendwie, sagen wir mal, 300 bis 400 Bilder. Und später freut man sich dann darüber, wie cool das eigentlich aussieht. Also das war eigentlich auch so das, wie ich eigentlich zu dieser Thematik gekommen bin. Ich habe es einfach mal ausprobiert und habe mir dann gedacht, wow, hey, das ist ja geil. Jetzt sieht man irgendwie, wie da der Schatten lang zieht oder wie die Wolken sich bewegen und halt Dinge, die man so mit bloßem Auge nicht sieht. Und darum geht es ja eigentlich, ne? Diese Bewegungsabläufe, die man halt eben nicht direkt jeden Tag wahrnimmt, zu visualisieren. Zum Beispiel, was ja somit die Königsdisziplin ist, ist der sogenannte Heilige Gral der Zeitrafferfotografie, also so Übergänge vom Tag in
Ja.
die Nacht. Und das ist natürlich
Warum?
schon was, warum das so
Warum?
heißt.
Nein, 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 warum ist das schwierig?
Ja, weil da kommen wir jetzt genau an
Tada.
den Punkt, was ich eben gerade sagte, wenn wir das im A-Modus machen würden, dann wird sich die Kamera wieder von allen möglichen Dingen stören lassen und wir hätten halt nicht die Kontrolle. Das heißt, wir müssen halt einen anderen Weg finden, diese Übergänge zu gestalten. Also es hat sich, als ich damals angefangen habe mit der ganzen Thematik, da gab es halt keine Lösung dafür. Deswegen hat man es den Heiligen Gral genannt. Und ich habe mich dann da halt relativ lange dahinter geklemmt und dann halt in der Zusammenarbeitung auch mit meiner Software halt einen Weg gefunden, wie es halt recht einfach geht. Also das Vorgehen ist heute einfach, man stellt einfach im M-Modus die Belichtungszeit oder die ISO oder die Blende oder alle drei in einer bestimmten Reihenfolge einfach nach, so wie man es benötigt. Also
okay.
Sprich, man schaut während der Aufnahme, die halt von diesem Intervallauslöser getriggert wird, auf das Histogramm. Mhm. Dann merkt man ja, wenn die Bilder anfangen, beispielsweise jetzt beim Sonnenuntergang zu dunkel zu werden. Und ja, wenn man dann, wenn das halt ein Stück weit jetzt Luft nach rechts ist, also dass ich also die Bilder heller machen könnte, dann regle ich einfach die Kamera ein Stück weit nach. Also in der Regel macht man das so wirklich mit einem Klick, also einer Drittel Blendenstufe, und dann gibt man der Kamera wieder ein bisschen Zeit und dann stellt man wieder nach. Jetzt ist das natürlich relativ mühsam, das von Hand zu machen, und deswegen gibt es dafür halt mittlerweile auch Apps, mit denen man dann die Kamera automatisch steuern kann. Und auch hier wieder der große Vorteil gegenüber dem A-Modus oder der ISO-Automatik in der Kamera ist halt, dass man da genau einstellen kann, welche Grenzen diese App einhalten soll. Beispiel, wenn ich zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, einen Intervall von 5 Sekunden zwischen zwei Bildern habe, dann darf ja die Belichtungszeit nicht länger als, sagen wir mal, beispielsweise 3 Sekunden werden. Ja, weil diese 3 Sekunden belichtet die Kamera, dann hat sie noch 2 Sekunden, wo sie nichts sieht, und dann wären die 5 Sekunden Intervall rum. So, ja. Und dann wird sie wieder von vorne anfangen. Wenn ich jetzt eine Belichtungszeit von 6 Sekunden machen würde, dann würde ich das ja nicht in diese 5 Sekunden Intervall kriegen, und dann würde ich letzten Endes immer eine Aufnahme auslassen. Das will man ja nicht. Und das ist halt so etwas, was man in der Kamera ja nicht einstellen kann. Kann ja nicht der Kamera sagen, ja, okay, mach jetzt im A-Modus deine Belichtungszeiten immer länger, aber nur bis maximal 3 Sekunden.
Ja.
Und das kann man aber mit diesen speziellen Apps halt machen, dass man die halt anweist, pass auf, die Belichtungszeit geht genau so und so weit. Danach springst du rüber zur ISO und zwischendurch machst du vielleicht noch die Blende um 2 Stufen auf. So.
Mhm.
Ne? Und das kann man darüber halt ganz genau einstellen, und so hat man natürlich die maximale Kontrolle dann darüber, und im Idealfall ist das dann wirklich sehr, sehr einfach. Also die App läuft irgendwo auf dem Smartphone, kommuniziert per WLAN oder per USB mit der Kamera und regelt das alles nach. Was man dann allerdings bekommt, sind Sprünge, also Helligkeitssprünge in dieser Sequenz, die man aufgenommen hat, nämlich immer dann, wenn die Kamera nachgeregelt wurde. Das ist unabhängig davon, ob ich das jetzt manuell gemacht habe oder ob ich das über eine App gesteuert habe. Und diese Sequenz, die lädt man dann halt in das LR Timelapse rein, und der erkennt dann automatisch, wo diese Sprünge stattgefunden haben, und der rechnet die dann auf RAW-Ebene raus. Also der generiert dann Korrekturdaten für den RAW-Entwickler,
ja,
der die dann halt automatisch glättet. Und das Schöne halt bei den RAW-Dateien ist ja, wir haben ja den ausreichend Dynamikumfang, sodass wir halt diese Sprünge ganz locker ausgleichen können, ohne dass man das hinterher sieht.
Genau, also, und jetzt kommt es ja, das LR Timelapse heißt ja nicht umsonst LR Timelapse. Wie spielt das jetzt mit dem RAW-Entwickler Lightroom Classic CC, muss man ja sagen, wie spielt das mit dem zusammen?
Ja, im Grunde genommen heißt es, es heißt nicht LR von Lightroom, sondern es heißt Level and Ramp Timelapse.
Really? Verdammt!
Ja.
Peinlich.
Ja, ich wollte auch keinen Stress mit Adobe haben, deswegen sage ich das auch immer.
Okay.
Das hat mit Adobe erstmal gar nichts zu tun, außer dass es halt das standardisierte XMP-Format, so nennt sich das, was Adobe auch in Lightroom halt einsetzt.
Ja.
Das ist im Grunde genommen eine, ja, diese XMP-Dateien, da steht halt eine Beschreibung drin, wie die Bilder bearbeitet werden. Also man kann im Lightroom zu jedem Bild Metadaten speichern oder Metadaten laden, und das erzeugt dann immer diese XMP-Daten. Und das ist letztendlich nur eine Schnittstelle, wie verschiedene Programme miteinander kommunizieren können. Das heißt also, all das, was LR Timelapse macht, teilt es Lightroom dann halt über diese Metadaten mit. Das heißt im Grunde genommen, ich manipuliere von extern mit LR Timelapse die Entwicklungsparameter, die dann automatisch in das Lightroom reinlaufen. Also einfachste Anwendungsfall ist, sagen wir mal, du hast eine Sequenz, da möchtest du mit einem Weißabgleich, sagen wir mal, von 5000 starten, und am Ende soll da ein Weißabgleich von 3000 sein. Nur mal so als Beispiel. Mhm. So, jetzt möchtest du natürlich nicht für jedes dieser paar hundert Bilder den Weißabgleich so sukzessive ändern, sondern im Grunde genommen, du markierst dir das erste und das letzte Bild als sogenannte Keyframes. Das ist ja ein gängiger Begriff, ja, im Bereich der Videobearbeitung, also als so Stütz. Bilder und diese ersten zwei Bilder, die bearbeitest du im Lightroom. Bei dem einen setzt du halt 5000 als Weißabgleich, bei dem anderen 3000. So, und dann lädst du die Sequenz nach LR Timelapse, und der sagst ihm, er soll einen Übergang berechnen. Und dann berechnet er jetzt für alle Zwischenbilder automatisch den Übergang.
Und schreibt das ins
Und
XMP.
schreibt das dann halt wieder zurück in XMP. Lightroom zieht sich die dann und hat dann alle Bearbeitungen angewandt. Jetzt ist das natürlich ein super simples Beispiel mit dem Weißabgleich und nur zwei Keyframes. Und man kann hinter beliebig viele Stützpunkte sich suchen. Man kann da komplexe Kurven generieren lassen darüber. Man kann zum Beispiel diese Verlaufsfilter benutzen und man kann die zum Beispiel animieren lassen, dass die sich halt wirklich bewegen über die Sequenz, beispielsweise jetzt für Milchstraßenaufnahmen, wo man halt der Milchstraße dann folgen möchte mit so einem Verlaufs- oder Radialfilter und so weiter und so fort.
Jetzt, also ich bekenne, dass ich es noch nicht verwendet habe, aber jetzt eine Idee oder keine Ahnung, ob das geht. Könnte man quasi das erste Bild in Lightroom entwickeln und das letzte Bild in Lightroom entwickeln und diese Einstellungen quasi in die XMP-Datei speichern und diese XMP in Elia Timelapse lesen und dann den Übergang von 1 zum letzten machen?
Genau, das ist, so ist es ja gedacht.
Also
im
es
Grunde
ist wirklich
genommen
gedacht, aus Lightroom quasi Presets sozusagen unter Anführungszeichen in Elia Timelapse dann die Übergänge berechnen und dann wieder zurückschreiben.
Genau so läuft es. Also der Workflow, man wird als User da sehr stark geführt bei dem Workflow. Also im Grunde genommen, du startest im LR Timelapse, da lädst du dir einmal deine Sequenz rein und dann siehst du sie sofort mit Vorschauen und kannst eigentlich sofort, nachdem du sie geladen hast, auf Play drücken und kannst dir schon mal das unbearbeitete Ding angucken. Also sowas geht zum Beispiel in Lightroom nicht. Also dafür ist Lightroom viel zu langsam, als dass man sich da quasi 500 Bilder hintereinander schnell abspielen lassen könnte. Das heißt, deswegen startest du im LR Timelapse und dann kannst du auf Basis dieser Vorschau, das ist so ein kleines Vorschauvideo, was du da im Grunde genommen siehst, und da kannst du dann schon mal definieren, wo möchtest du die Keyframes gesetzt haben. Also das macht man eigentlich erstmal alles im LR Timelapse und dann hinterher geht man nach Lightroom rüber, zieht sich dann die Sequenz ins Lightroom, der zeigt dir dann nur die Keyframes an und da machst du dann deine beliebigen Bearbeitungen, so wie du sie haben möchtest. Und dann speicherst du, nachdem du diese, sagen wir mal, 2, 3, 4 Keyframes bearbeitet hast im Lightroom, speicherst du dir dafür die Metadaten, gehst dann wieder zurück nach LR Timelapse und lässt den dann halt alle Übergänge berechnen.
Oh ja, so. Wie cool.
Und was, und jetzt wird es noch cooler, was dann als nächstes passiert, ist dann halt, dass du im LR Timelapse dir echte Vorschauen entwickeln lassen kannst, also mit Anwendung dieser Bearbeitung, die du da gemacht hast. Das heißt, du siehst dann eigentlich schon, wie das Video später aussehen wird, in einer geringeren Auflösung natürlich erstmal. Kannst es dir da abspielen und siehst dann halt auch wirklich jegliche Effekte, ob da noch leichte Flicker-Effekte drin sind oder ob irgendwas nicht stimmt. Ja, und basierend auf diesen entwickelten Bildern kannst du dir dann halt das sogenannte Deflickern anwenden lassen. Das heißt, das Timeless wird dann halt noch Glättungskorrekturen berechnen, die halt auch wieder in die Metadaten reinkommen, um einfach wirklich hinter die Sequenz auch visuell komplett ohne irgendwelche Flicker-Effekte zu haben. Weil das ist immer etwas, was man extrem stark sieht bei Videos oder bei Zeitraffern, wenn sich die Helligkeit ändert zwischen Bildern. Und unsere Kameras sind halt einfach nicht wirklich dafür ausgelegt, von den Herstellern Zeitraffer aufzunehmen. Also die sind einfach nicht so exakt in der Art, wie sie arbeiten, dass jedes Bild gleich hell ist. Bei einzelnen Fotos merkst du das halt nicht. Bei Zeitraffern kann das aber dann halt entsprechend schon passieren. Und also beispielsweise eine Ursache dafür sind die Blendenlamellen im Objektiv. Funktionieren ja mechanisch und die schließen sich ja, wenn du mit geschlossener Blende arbeitest, immer auf einen gewissen Durchmesser. Und dieser Durchmesser ist nicht immer gleich, obwohl du die gleichen Einstellungen hast, einfach weil da Reibung zwischen diesen Lamellen. Das heißt also, selbst wenn du mehrere Bilder mit Blende 8 machst, kann es dir passieren, dass die unterschiedlich hell sind hinterher, weil die Blendenlamellen nicht immer genau gleich schließen. Das ist so einer dieser Effekte, der erstmal für jemanden, der das noch nie gesehen hat, erstmal, oh, ja, das ist immer so ein Aha-Effekt, wenn man sagt, hey, ich hätte jetzt gedacht, das ist hier hochgradig exakt alles, was die Kamera da tut, ist es aber leider nicht. Und deswegen rechnen wir halt solche Effekte dann über das sogenannte visuelle Deflicker im LR Timelapse dann halt raus. Und das Coole dabei ist, du kannst also im Grunde genommen beliebig viele Durchgänge mit diesem Deflicker machen, das immer wieder auf die Vorschauen anwenden lassen, ohne dass du überhaupt einen Qualitätsverlust hast, weil erst ganz am Ende wird sozusagen aus Lightroom heraus ein Export gestartet, wo dann halt die RAW-Dateien plus die XMP-Dateien, wo jetzt also alles drinsteht, was wir bearbeiten wollen, in eine Export-TIFF- oder JPEG-Datei halt dann überführt wird. Das heißt also, es gibt sonst keine andere Lösung am Markt, bei der das funktioniert. Wenn du halt in einem Videoprogramm zum Beispiel die Flickr-Plugin nutzt, dann wendet es das halt auf das Video an, und wenn du es dann nochmal nutzt, dann wird es halt jedes Mal schlechter, ne, bei jedem Durchgang, weil man immer wieder auf das schon bearbeitete Material geht. Und hier ist es halt so, dass du bis ganz am Ende immer nur auf RAW-File-Basis
Das
arbeitest.
ist natürlich sehr
Und
cool.
dadurch hast du wirklich die maximale Qualität.
Warte, jetzt hast du es, jetzt sind wir quasi schon sehr, sehr knapp oder sehr am Ende, bevor man quasi das ausgibt. Ist jetzt, weil wir, du hast ja gesagt, man fotografiert zum Beispiel in 24 Megapixel oder 50 oder 100, je nachdem, wie viel Geld man hat. Und dann ist jetzt so, man gibt jetzt nicht in 6K, 8K oder noch mehr K aus, sondern wahrscheinlich in Full HD oder 4K. Ist jetzt diese Zoom Geschichte, kann man das auch in LR Timelapse machen oder muss man da quasi wirklich native Auflösung ausgeben und macht das dann in Premiere oder sonst irgendwo?
Mit Zoom meinst du jetzt, wenn
So ins
man
Bild
mit
rein zoomen.
solche Ken Burns-Effekte
Ja,
nennt
ich
sich
wollte es
das.
nicht sagen, aber sowas.
Du kannst das theoretisch auch in LR-Timelapse machen. Also im Endeffekt funktioniert das dann so, dass du halt auf dem ersten Keyframe beispielsweise einen Beschnitt deines Bildes so und so setzt und auf dem letzten Keyframe den Beschnitt halt quasi enger
Ah, okay,
fasst, also
cool.
weiter ins Bild reingehst, und dann würde er halt auch einen Übergang für diesen Beschnitt berechnen. Ich empfehle das ehrlich gesagt immer nicht, das schon auf diesen Master-Dateien zu machen, also auf diesen Master-Timelapse, den wir da ausgeben, weil im Grunde genommen, wenn du das halt da schon machst, zu diesem frühen Stadium, dann ist es halt reingerechnet. Ja, dann kannst du es hinterher nicht mehr, kriegst du es auch erstmal nicht wieder raus, es sei denn, du exportierst dann
Wieder
alles
alles
wieder
von
von
vorne,
vorne.
ja.
Ich empfehle eigentlich immer erstmal, das Timelapse statisch auszugeben. Also sprich, das funktioniert ja so,
Native
dass man dann
Auflösung, ja.
wirklich aus dem Lightroom exportiert. Da kann man auch die Auflösung setzen. Also man muss das jetzt nicht in den 24 Megapixel ausgeben. Ich mache das in der Regel so, weil ich dann hinterher noch die maximalen Freiheitsgrade in der Videobearbeitung habe, ne? Aber man muss das halt nicht unbedingt machen. Man kann natürlich da auch schon geringe Größen wählen. Und trotzdem sollten die aber noch so groß sein, dass man hinterher genug Luft hat. Also wenn man dann hinterher irgendwann ein Video schneidet, da ist es ja dann so, dass man verschiedene Clips hintereinander packt, was weiß ich, Musik runterlegt, Überblendung macht und so. Und dass man sich dann halt entscheidet, mache ich da jetzt eine Bewegung auf diesen Clip oder nicht? Weil oft ist es ja so, dass diese Bewegung dann später in dem Video auch irgendwo eine Relation zu dem nächsten Clip haben sollte. Ja, also das ist ja alles nicht so losgelöst voneinander. Beispielsweise, wenn ich ein Video schneide und hab so einen ganz leichten Kameraschwenk beispielsweise, da möchte ich ja zum Beispiel nicht in einem Clip einen Schwenk von links nach rechts haben und in dem nächsten Clip einen von rechts nach links. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass die Leute schon beim Bearbeiten der Timelapse da alle möglichen künstlichen
Farben, Dinger,
Kamerabewegungen
ja.
reinbauen, die aber dann hinterher eigentlich ohne Sinn und Verstand sind und nicht wirklich mit den benachbarten Clips dann hinterher zusammenpassen. Also wenn man es richtig machen will, sollte man eigentlich das voneinander trennen, dass man erstmal halt den Timelapse bearbeitet, dann da eine sehr, sehr gute Masterdatei hat, mit der man dann hinterher weiterarbeiten kann, und dann macht man halt solche Dinge, wenn überhaupt, in der Nachbearbeitung. Also man muss auch immer sagen, diese künstlichen Kamerafahrten sind halt auch immer künstlich, und normalerweise sieht man das, zumindest als jemand, der sich ein bisschen
Ja,
auskennt, sieht, dass es halt
Parallaxeneffekt und so.
nicht echt ist, genau. Deswegen, was wir halt als Zeitrafferfotografen machen, ist dann halt die Kamera schon auf den Slider zu stellen. Und da wird es dann halt auch eigentlich richtig spaßig, wenn man dann hinterher damit sowas anfängt, dass man dann sagt, so jetzt bewege ich die Kamera halt während der Aufnahme, weil dann hat man nämlich einen richtig coolen Effekt, weil sich halt, was du eben sagst, das Parallaxeneffekt, nämlich der Vordergrund vom Hintergrund trennt und man dann wirklich eine Tiefe in das Bild reinkriegt, dadurch, dass die Kamera halt an dem Vordergrund vorbeifährt. Und das sieht dann halt richtig cool aus, und das ist etwas, was du halt in der Nachbearbeitung nicht einfach simulieren kannst.
Genau, ist cool. So, jetzt braucht man ja noch mehr. So, jetzt braucht man einen Slider, jetzt braucht man eine Kamera. Gibt es eigentlich so
Ja, ein
das?
Slider, also das muss man mal ganz klar sagen. Also ein Slider braucht man nicht unbedingt. Also das ist nice to have, das ist schön, ja. Das ist genauso wie bei Video. Natürlich kannst du dir für Video einen Slider kaufen, aber nicht alle machen es. Also ich sage auch immer, Leute, habt keine Angst davor, macht einfach erstmal überhaupt Timelapse mitten auf dem Stativ. Das ist
Genau,
wirklich super
ja.
simpel. Du brauchst nur einen Intervallauslöser und eine Kamera, und dann geht's los, und dann probiert man mal aus. bevor man dann hinterher anfängt, halt einen Slider oder was weiß ich anzuschaffen. Umgekehrt ist es aber so, wer da richtig Feuer gefangen hat, der sagt dann halt natürlich hinterher irgendwann unter Umständen, Mensch, ja, völlig geil, da hab ich jetzt Bock drauf, das auch mal zu probieren.
Voll. Also, du wirst es definitiv raten, einfach sozusagen rausgehen, anfangen und dann sieht man eh, was es wirklich kann
Also,
und wo der Reiz drinnen ist.
es ist ja als Fotograf so, es gibt ja so wahnsinnig viele Facetten der Fotografie und ich mache das ja auch schon jetzt seit meinem, weiß ich nicht, 14. Lebensjahr oder so, dass ich irgendwie fotografiere und ich habe schon so viele Dinge in der Fotografie ausprobiert und es sind ja immer so Phasen auch im Leben. Es geht dir ja wahrscheinlich auch so, da ging dir so, dass
Absolut.
man halt, dann hast du mal eine Phase, da bist du irgendwo mit Makrofotografie und dann kriegst du da im Garten rum und fotografierst die Krokusse, dann hast du hinterher, irgendwann hast du aber da vielleicht keinen Bock mehr drauf und dann machst du halt wieder was anderes. Und so finde ich, das ist eigentlich auch das Spannende an der Fotografie, dass es eigentlich nie langweilig wird. Und immer dann, wenn du sagst, ach, na, jetzt auf eine Sache habe ich jetzt vielleicht gar keinen Bock mehr, dann kommt irgendwas Neues um die Ecke, was dich halt völlig in seinen Bann zieht. Und ich glaube, die Zeitrafferfotografie ist auch so ein Ding, was da echt auch so ein bisschen Suchtpotenzial hat, wenn man damit mal angefangen hat, weil es halt einfach ganz tolle Effekte bringt und es halt eben diesen fotografischen Ansatz jetzt plötzlich in eine dritte und vierte Dimension
Voll.
bringt, ne? Also wir haben die Zeit damit drin, die abläuft auf unserem Foto. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit diesen bewegten Bildern in den Harry Potter-Filmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hängen dann in dieser Zauberwelt die Fotos, die da an den Wänden hängen, die sind halt alle bewegt. Und so ein bisschen ist das mit Timelapse. Man kriegt ein bewegtes Foto, ne, was halt wirklich als Foto aufgenommen wurde, die Qualität eines Fotos hat, aber trotzdem irgendwo eine subtile Bewegung da drin ist. Und ich bin auch ein Fan von, sag ich mal, eher subtilen, langsamen Zeitraffern, weil es geht ja beim Zeitraffer nicht darum, schnelle Bewegungen noch schneller zu machen, sondern es geht ja eigentlich darum, wirklich langsame Bewegungen sichtbar zu machen. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt auch Leute, die stellen sich mit ihrer Zeitrafferkamera irgendwo
Auf
an die
die
Küste
Autobahn.
vor die, ja, auf die Autobahn. Das mag noch gehen, aber zum Beispiel vor irgendwie direkt an die Küste, wo große Wellen laufen und versuchen dann davon Zeitraffer zu machen. Das sieht halt einfach nicht schön aus, weil die Wellen an sich ja schon so schnell sind. Die will man dann eigentlich nicht noch beschleunigen. Auf der anderen Seite gibt es halt Effekte, die halt sehr, sehr langsam sind, wie beispielsweise das Ziehen der Sterne oder halt wie es dunkel wird oder wie es morgens hell wird, ne? Dämmerung und so weiter, die halt wunderschön umzusetzen sind. Und da ist es halt auch wieder so, ne? Zeitraffer ist halt ein Werkzeug, ein Mittel, was man dann machen kann und am besten natürlich mit anderen Sachen dann halt kombiniert in einem Video. Also, was weiß ich, mit Zeitlupenaufnahmen oder mit, was heute ganz man toll machen kann, ist auch mit Drohnenaufnahmen das Ganze zu verbinden oder mit normalen Videoaufnahmen so halt, ne? Und dann halt hinterher kommt man so sukzessive so ein bisschen auch in dieses Filmthema rein, was auch sehr, sehr spannend ist und eine völlig neue Herausforderung für jeden Fotografen darstellt, ne?
Oh ja. Cool. Ist jetzt so, dass du sagst, es gibt so das Genre, was man irgendwie mit Zeitrafferfotografie verbindet, so wie Landschaftsfotografie? Oder würdest du einfach sagen, Zeitraffer ist halt einfach nur eine Technik, die man unter Anführungszeichen fast überall einsetzen könnte?
Also das, wo jetzt die meisten mit in Berührung kommen werden, ist sicherlich erstmal die Landschaftsfotografie. Ne? Dass man da einfach mal anfängt und dann hat man halt natürlich so diesen Klassiker Wolken, Schatten, was sich da bewegt. Auf der anderen Seite natürlich auch in der Stadt beispielsweise kann man tolle Sachen machen. Auch solche Aufnahmen, zum Beispiel, was weiß ich, von einem Fluss, wo halt Schiffe hin und her fahren, das zu visualisieren. Vielleicht ist auch dieses Muster, in dem die sich da ganz schnell dann hinterher bewegen, im Vergleich zu der Realzeit, wo man es ja gar nicht so wahrnimmt. Vielleicht ist das auch interessant. Was zum Beispiel auch sehr interessant sein kann, ist in der Stadt auf Fußgängerströme. Nur sollte man sich dann halt nicht zwischen die Menschen stellen mit seiner Kamera, sondern vielleicht einen etwas erhöhten Ort finden und dann einfach mal beobachten, wie pulsiert es eigentlich zum Beispiel an Fußgängerübergängen durch die Ampelphasen und so weiter, wie strömen diese Menschen dann halt über die Straßen zur Rush-Hour, sowas. Da gibt es auch ganz tolle Aufnahmen von, da kann man auch tolle Sachen machen. Eigentlich alles das, was eben zu langsam ist oder zu, ja, was man halt in seiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne so nicht realisiert, was man aber dann einfach durch die Beschleunigung cool umsetzen kann.
Sehr cool.
Und da sind eigentlich auch der Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt. Also das ist schon eine ganz fließende Geschichte. Bei manchen Zeitraffern siehst du auch gar nicht unbedingt, dass es ein Zeitraffer ist.
Sehr cool. Okay, also warte mal. Jetzt haben wir da total viele Fotos, kommen rein, werfen das in Elder Timelapse rein und was gibt es noch so für Feinheiten, wo du sagst, ja, genau deshalb habe ich mich vor Jahren hingesetzt und habe damit angefangen zu
Ach,
programmieren?
mich hat einfach die Thematik fasziniert und halt dann, ich komme aus dem Bereich, ich bin Wirtschaftsinformatiker und ich habe vorher als Projektmanager in diversen Firmen gearbeitet, hatte dann Teams von Programmierern. Also ich komme halt so ein bisschen aus diesem Softwareentwicklungsbereich, hatte aber dann auch schon seit Jahren nicht mehr selber programmiert und habe da irgendwie Bock drauf gehabt, da was zu machen, so in meiner Freizeit damals. Und hätte mir nie ausmalen können, dass da so eine Nachfrage entstehen würde oder dass es halt so populär werden
Oh
würde.
ja,
Und
ja.
dann habe ich mich halt ungefähr vor 5 Jahren damit selbstständig gemacht und dann halt wirklich auf diese Software dann halt auch gesetzt und dann natürlich angefangen, sie halt noch weiterzuentwickeln und auszubauen. Und jetzt hat es dieses gerade Anfang des Jahres habe ich ein großes neues Update rausgebracht mit vielen neuen Funktionen und so. Und da habe ich natürlich auch viel mit zu tun, mit der Pflege, mit dem Support und so weiter im Bereich der Timelapse Community da. Also mich hat einfach diese ganze Thematik fasziniert und natürlich dann halt auch die Tatsache, dass ich da halt ein bisschen Pionierarbeit leisten konnte, weil es wird ja immer schwieriger, ne? Die meisten Dinge gibt es irgendwie schon,
Ja.
ob sie dann gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber irgendwo etwas Neues zu erfinden, finde ich ja immer hochgradig kreativen Prozess und deswegen hat mir das halt so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Muss aber auch dazu sagen, vielleicht jetzt auch für die Hörer, es gibt eine kostenlose Version von Ella Timelapse, die bis 400 Bilder wirklich komplett kostenlos zu nutzen ist. Also es geht mir jetzt nicht nur darum, irgendwie damit jetzt Geld zu verdienen. Ich meine, natürlich lebe ich davon, aber ich war mir eigentlich von Anfang an auch ein Bedürfnis, irgendwo auch dieser Timelapse-Community auch irgendwo was zu geben. Und das ist also nach wie vor so, dass es diese kostenlose Version gibt, bis 400 Bilder kann man die nutzen. Und 400 Bilder ist schon lang, da
Das ist
kriegt
schon
man
lang,
halt
ja. Das ist cool.
knapp 15 Sekunden lange Clips. Damit kann man also auf jeden Fall mal starten. Also jeder, der Lightroom bereits hat, kann einfach die kostenlose Version mal runterladen, das Ganze mal ausprobieren, mal schauen, wie ihm das Spaß macht. Und wenn er irgendwann sagt, Mensch, ja, total geil, ich nutze das jetzt andauernd, dann ist es natürlich, freue ich mich, wenn er eine Lizenz kauft.
Ja,
Ne?
und
Und
ich sag, dann
sagt,
ist ja der
es
Preis schon
ist.
echt nicht schlimm.
Ja.
Also, was ist aktuell der Preis für die 5er-Version?
Es gibt eine private Lizenz, die im Grunde genommen für alle ausreicht, die das jetzt nicht professionell machen. Die kostet 99 € plus Mehrwertsteuer, also was ist 100, 119 € ungefähr,
Okay.
118,90. Ja.
Cool. Was ist der Unterschied zwischen privat und was war die andere?
Kommerziell. Ja, die Pro-Version, die hat dann noch höhere Auflösung. Also mit der privaten kann man bis 4K ausgeben. Mit der Pro-Version kann man dann halt noch höhere Auflösungen machen. Man kann mehr automatisieren, man kann Batch-Prozesse und so weiter. Also da geht es dann schon wirklich ins Eingemachte für die Leute, die dann wirklich zig oder hunderte von Sequenzen bearbeiten. Die haben dann damit halt noch ein paar Arbeitserleichterungen. Und ist halt erforderlich, wenn du damit wirklich kommerziell arbeiten willst. Sprich, wenn du gar mit Geld Verdienst
Ja, wobei dann,
mit
ich,
deinen
jetzt bin ich nämlich gerade auf der
Zeitraffer-Sequenz.
Seite, also ich sage um die 300 €, also inklusive Mehrwertsteuer, ist es ja, ich sage mal, die Zeitersparnis zu dem, was man normalerweise machen müsste, einfach, ja, da braucht man nicht nachdenken.
Genau, also im Grunde genommen ist das für den Profi eine Sequenz, die er damit bearbeitet hat, hat sich das Ganze eigentlich schon amortisiert, wenn er sie verkauft. Zeitraffer sind halt einfach auch aufwendig und wer da einsteigen will und das Ganze wirklich professionell machen will und auch solche Clips verkaufen will, der kann da auch ordentliche Preise erzielen bei den entsprechenden Kunden. Also das ist schon, weil es halt einfach wirklich schwierig und aufwendig ist, sowas zu produzieren. Du musst ja die Zeit sehen, die du da dranhängst, du musst das Equipment sehen, du musst, ne, also
Und
von
gerade
daher ist
eben,
es.
wie du gesagt hast, eben so Holy Grail, das ist hinterher nämlich genau die, wo spannend wird, so wo man vom Tag in die Nacht oder umgekehrt.
Und
Und
du hast halt nur
da,
eine Chance dann,
ja,
ne? Also wenn es an
genau.
dem Tag nicht klappt, dann musst du am nächsten Tag wieder los. Also von daher, ich glaube, da ist auch im Moment noch ein ganz guter Markt, weil es halt nach wie vor jetzt nicht so völlig überlaufen ist und so wahnsinnig viele Leute gibt, die es machen. Also wer in die Richtung auch als Fotograf sich orientieren will, ist das sicherlich auch ganz spannend. Also Ne? Aber klar, man muss sich viel
Gibt's da
mit
was,
einbringen.
wo du aus deiner Erfahrung, ich meine, du bist schon so lange in dem Timelapse-Thema, aber wo du vielleicht aus Kundenbekannten Erfahrung weißt, dass sie aus dem, ich denke jetzt quasi in Zeiträumen, sie in ihrer Single-Image-Einzelbildfotografie auch anders gelernt, also anders sehen jetzt, anders denken?
Du
Weißt du, auf
meinst
was ich
jetzt
raus will? Nein,
noch nicht so
so in
ganz.
der Richtung, weil wenn man jetzt quasi als Fotograf denkt man ja immer nur in einem Frame. Dann auf einmal mit
Ja.
Timelapse ist so dieses Video aber relativ entschleunigt, sage ich mal. Also man hat viel Zeit, damit man sich über was passiert da vorne jetzt vor der Kamera, aber trotzdem für Bewegtbild sich Gedanken macht. Und dass sie dann aus dem Wissen, was man eben, was Timelapse wird auf einmal, das Bewegtbild wirkt, dass sie dieses Wissen in ihre, sagen wir mal, Einzelbildfotografie auch wiederum was da mit zurückgenommen haben.
Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen profaner. Also es gibt viele Fotografen, die sagen, Mensch, oder es gibt Dinge, die man fotografiert, wo man gerade nicht genau weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das heißt,
Ja.
man stellt einfach einen Zeitraffer an. Beispielsweise, ich war jetzt gerade in Norwegen mit einer Gruppe und habe Nordlichter auch fotografiert. Und da weißt du zum Beispiel nicht, wie sie sich entwickeln. Du weißt nicht, wann ist es, sage ich mal, besonders ästhetisch hübsch, davon ein Foto zu machen. Jetzt kannst du halt entweder da stehen und darauf warten, was aber schwierig ist, weil du ja nicht weißt, wie es sich entwickelt. Oder du kannst halt einfach sagen, so, jetzt stelle ich die Kamera auf, ich mache sowieso ein Timelapse davon, weil dann kann ich das hinterher auch schön als Video ausgeben. Aber ich kann mir zusätzlich auch noch einen Einzelframe raussuchen, nämlich genau dann, wenn es besonders hübsch ist. Ne? Und
Cool.
das Ganze gilt ja auch für andere Dinge. Ich sage mal beispielsweise Gewitterfotografie ist etwas, das ist prädestiniert für Timelapse, nicht weil du das dann hinterher als im Zeitraffer abspielen willst, sondern weil du halt dann entsprechend einfach eine Menge Auslösungen machst und auf jeden Fall die Blitze mit drauf hast. Da geht es dann hinterher nur noch darum, halt die Bilder
Raussortieren, ja.
rauszusuchen, wo sie dann halt wirklich drauf sind. Ne? Und so kann man natürlich auch rangehen. Oder auch die Astrofotografen, die machen halt im Grunde genommen Timelapse, nutzen das halt aber auch nicht dann unbedingt als Timelapse, sondern die stacken dann halt die Bilder und machen dann halt daraus
Star
ein
Trails und so.
empfindlicheres,
Oder
ja, oder
das,
auch
oder
einfach
in
ein
die Richtung, genau,
empfindlicheres
empfindlicher, ja.
Bild, ne? So deswegen, also diese ganzen Techniken sind ja im Grunde genommen fließen und gehen ineinander über und man kann aus so einer Timelapse-Sequenz natürlich hinterher Einzelbilder rausnehmen, Dinge stacken, auch was du sagst, Star Trails, man kann die dann überlagern und so weiter und so fort, ne? Also da hat man dann viele Möglichkeiten. Und vielleicht nochmal, vielleicht wolltest du auch eher darauf hinaus, das ist das Thema Bildkomposition.
Genau, so auch in die Richtung, ja.
Ich finde, man ist natürlich heute mit digital so schnell unterwegs, wenn man Einzelbilder macht, dass man halt wirklich so viel experimentiert, geht mir zumindest so, wo ich mir manchmal denke, ah, vielleicht einfach weniger Bilder machen, länger über ein Bild nachzudenken. Ne, so ist es halt immer eher so ein bisschen Schrotflintenprinzip. Ich probiere einfach ganz viele verschiedene Dinge aus und dann suche ich mir die hinterher am Rechner das raus, was am schönsten geworden ist. Und das ist natürlich bei Timelapse ganz anders, weil da hast du eigentlich nur einen Shot. Das ist eher so ein bisschen wie früher Großformatkamera, war zwar auch vor meiner Zeit, ja, habe ich nie gemacht, aber dass man halt wirklich sehr, sehr lange erstmal überlegt, wie setze ich jetzt wie mache ich dieses eine Bild? Weil da ist das eine Bild wertvoll gewesen, weil man hat dann nicht so eine Platte dann irgendwie 30 Stück davon dabei gehabt, sondern halt eine war halt teuer und da musste dieses eine Bild sitzen. Man hat also viel mehr Zeit darauf verwandt, ein einzelnes Bild zu komponieren. Und beim Timelapse ist das ja ähnlich. Das ist eher die knappe Ressource, deine eigene Zeit. Das heißt, du weißt, du sitzt da jetzt irgendwie eine halbe Stunde, um die Aufnahme zu machen oder eine Stunde oder je nachdem, was du machst. Und dafür muss es jetzt halt schon passen, weil danach ist halt beispielsweise der Sonnenuntergang vorbei und eine zweite Chance kriegst du heute nicht. Dann müsstest du am nächsten Tag wieder los und wer weiß, wie dann die Bedingungen sind. Das heißt also, du
Stimmt.
nimmst ja natürlich viel mehr Zeit für die Bildkomposition und vielleicht kann man daraus ein Stück weit eine Feedbackschleife schaffen, um bei der normalen Fotografie auch ein bisschen ruhiger an die ganze Sache ranzugehen. Wobei ich gebe offen zu, so richtig klappt das bei mir nicht. Also.
Ja, das stimmt. Jetzt sehe ich da, du hast auch ein E-Book geschrieben, Timelapse Shooting and Processing. Wie weit ist hier oder wo ist hier der Schwerpunkt? Eher jetzt auf der Software oder auch an dem Ganzen, was wir jetzt gerade gesprochen haben, so dieses
Nee, also
Vorher?
im Grunde genommen, das E-Book gibt es übrigens auch auf Deutsch auf meiner Seite auf gewegner.de. Also gibt es auf Deutsch und auf Englisch.
Okay.
Und Der Schwerpunkt ist eigentlich wirklich die Aufnahmetechnik erstmal. Also da bin ich zwar auch am Ende, gehe ich auch darauf ein, wie man das dann zusammenbaut im LR Timelapse, aber Schwerpunkt ist einfach wirklich, was brauche ich dafür? Equipment, Aufnahmetechnik, was muss ich richtig machen, damit es dann hinterher auch wirklich gut funktioniert? Also es ist ein sehr, sehr umfassender Überblick eigentlich über das Thema Zeitrafferfotografie. Wie gesagt, da ist die Software eigentlich eher Nebenschauplatz. Also das kommt zwar am Ende dann vor, aber nicht ausschließlich. Also für die Software gibt es wirklich bei mir auf der Seite wahnsinnig viele Tutorials für alle Bereiche
Okay.
frei anzusehen, auch schriftliche Anleitungen. Es gibt auf meiner deutschen Seite auch ein deutsches Videotutorial. Also da gibt es im Grunde genommen auch kostenlos genügend Informationen, aber ich empfehle das E-Book halt einfach, wenn man eben nicht nur mit der Bearbeitung sich intensiv beschäftigen, sondern auch wissen will, wie geht es eigentlich mit der Aufnahme, worauf muss man achten, warum zum Beispiel ist das mit den Graufiltern so wichtig und so weiter. Ne? Also dafür ist das halt schon sehr, sehr gut, um wirklich Zeitrafferfotografie zu lernen. Und viele Dinge kann man natürlich auch selber ausprobieren, aber man muss dann halt auch alle Fehler selber machen und
Oh ja.
das dauert halt einfach länger. Ne?
Ja. Zur Software an sich, ist sie jetzt so, dass man sagt, man macht die auf und legt los? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich aus deiner Sicht, wo du sie programmierst, schwer zu beantworten, aber was du jetzt so an Feedback kriegst, ist sie so, dass man vorher Tutorials schauen sollte? Ich meine, sollte man eigentlich immer, aber oder ist es so, dass man eben durch diesen geführten Zugang auch wirklich sehr schnell quasi so die ersten Erfolgserlebnisse hat?
Also grundsätzlich versuche ich natürlich allein aus eigenem Interesse die Software so einfach wie möglich zu machen, weil ich natürlich nicht
Supporterfrage.
ständig stellig alle Fragen irgendwie immer wieder beantworten will. Deswegen
Ja.
habe ich das mir da viel Mühe drauf verwendet, es wirklich so einfach wie möglich zu machen. Du kannst im Grunde genommen klickst du in der Software immer von links nach rechts durch die Buttons und da steht dann immer drauf, was jetzt gerade passiert oder was passieren wird. Das ist das Grundprinzip. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dadurch, dass wir jetzt mit diesen zwei Programmen, mit LR Timelapse und Lightroom, ein Stück weit parallel oder hin und her wechseln müssen, dass man sich das halt einmal zumindest auf den Tooltips in der Software, da wird es halt auch angezeigt, was man im nächsten Schritt dann machen sollte. Normalerweise funktioniert das auch so, wenn man das Tutorial vorher nicht geschaut hat. Ich würde es trotzdem empfehlen, einfach einmal kurz reinzuschauen, damit man dann einmal so den Begriff hat, wie dieser Wechsel zwischen den beiden Programmen funktioniert. Das Feedback der User ist, die sagen im Grunde genommen, es ist sehr, sehr benutzerfreundlich und sie freuen sich darüber, dass es so einfach ist. Aber du hast natürlich trotzdem immer mal den einen oder anderen dabei, der, sag ich mal, an der Stelle natürlich dann vielleicht nochmal eine Nachfrage hat. Und deswegen glaube ich, sind die Tutorials eigentlich wirklich gut, weil da kann man echt einmal sehen, wie ich es mache. Und wenn man das einmal dann gesehen hat, dann ist es im Grunde genommen auch völlig logisch. Ja.
Sehr cool. Was siehst du so generell jetzt quasi, wenn man zu den Business-Aspekt rübergeht, wo siehst du aktuell Bedarf an Timelapses? Kann man das überhaupt so sagen?
Oh ja, Timelapse wird im Grunde genommen, das ist schon ein steigender Markt oder ein sich vergrößernder Markt, weil viele Videoproduktionen, man sieht das ja auch immer mehr so in Serien, in Fernsehbeiträgen, in Dokus, die halt Timelapse halt gerne einsetzen, entweder als Füller zwischen verschiedenen, um einen Zeitverlauf darzustellen oder halt auch, um bestimmte Dinge zu visualisieren. Also es nimmt schon zu. Ich glaube, der Bedarf vor allen Dingen nach hochqualitativen Timelapse ist halt auf jeden Fall da. Ist ja wie bei vielen Dingen, ne? Also auch bei normaler Fotografie, wenn du siehst, die Bilddatenbanken, die sind voll, die Preise gehen irgendwie immer weiter in den Keller für Stockfotos. Da sind wir halt zum Glück mit dem Timelapse noch so ein bisschen am Anfang. Es gibt nicht ganz so viel Material. Es gibt vor allen Dingen auch nicht so viel gutes Material, weil es halt doch eine Menge Commitment halt erfordert, das dann halt wirklich von der Aufnahme bis hin zur fertigen Produktion dann halt auch wirklich perfekte Ergebnisse abzuliefern. Denn man darf halt auch keine Fehler machen und man hat halt eben dann halt nur eine Chance. Ne? Und da können die Werkzeuge und Tools noch so gut sein. Letzten Endes ist es dann doch der Mensch, der das Ganze bedienen muss und auch die Situation. Ne? Also es kann ja auch passieren, du baust alles auf und keine Ahnung, dir laufen irgendwelche Passanten vor die Kamera oder sonst irgendwas und dann ist halt auch deine Aufnahme für den Tag dahin. Deswegen, das sind ja auch nicht immer alles Dinge, die man planen kann. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, es gibt da einen kleinen, aber feinen Markt. Es gibt auch entsprechende Plattformen, wo man da sein Material hochladen kann, wo man auch ein bisschen Geld mitverdienen kann. Also da gibt es
Also quasi
durchaus
so in
das
dem
Potenzial.
Stock-Bereich jetzt direkt.
Genau, aber es gibt auch spezielle Plattformen halt auch für Timelapse, auch für Videos dann halt, ne?
Sehr cool, sehr cool. Genau. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das Feature, was einfach jeder wissen müsste von Elle Timelapse?
Ja, also ich will jetzt gar nicht da so wahnsinnig jetzt viel Werbung jetzt für die Software machen. Ich glaube einfach, wer sich mit der Thematik beschäftigt, der wird über kurz oder lang bei Ella Timelapse landen, sich das dann
Sehe ich
anschauen
genauso, ja.
wie gesagt, ich versuche alle möglichen Hilfestellungen zu geben über diese Tutorials und Anleitungen. Und wenn jemand Fragen hat, ich habe ein sehr aktives Userforum auf ellatimelapse.com. Da gibt es auch einen deutschen Bereich. Ich antworte da täglich auf die Anfragen. Also da gibt es eine unglaubliche Wissensdatenbank, eine super Suche, wo man halt auch im Grunde genommen zu allen Fragen auch schon irgendwo eine Antwort findet. Es gibt eine FAQ dazu. Also im Grunde genommen, ich tue, was ich kann, um das Wissen so breit wie möglich da zu streuen. Und im Endeffekt, ja, also ich kann nur empfehlen, das Thema Timelapse einfach mal auszuprobieren als Fotograf. Und dann danach sagt man dann entweder, jo, ja, war nett, aber habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder man sagt, hey, völlig geil,
Voll.
das mache ich jetzt öfter mal so.
Okay, cool. Wenn man jetzt quasi wegkommt von Elle Timelapse, also von der Software, was fotografierst du? Oder gibt es so, wo du sagst, das sind so deine Lieblingsthemen?
Ja, also ich bin ja auch im normalen Fotobereich unterwegs. Ich habe ja damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor circa 5 Jahren, die Gelegenheit auch ergriffen, auch mich halt mit anderen Dingen dann auch zu beschäftigen, beispielsweise Fotoreisen anzubieten mit Gruppen, was ich auch regelmäßig nach wie vor mache. Und auch Workshops dann angeboten, was ich im Moment weniger mache, einfach aus Zeitgründen. Aber ich versuche halt schon diese Fotoreisen zu schönen Orten, wo ich halt auch, sag ich mal, mein fotografisches Know-how mal unabhängig vom Timelapse jetzt halt auch an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und das sind Dinge, das macht mir natürlich immer auch viel Spaß, halt da mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen halt irgendwo die Motivation zu fördern, zu helfen, irgendwie noch schönere Bilder zu machen von diesen tollen Regionen. Also ich bin oft in Südamerika unterwegs, habe da halt einige Fotoreisen, die wir da anbieten. Und jetzt, wie gesagt, war ich gerade halt in Norwegen mit 2 Gruppen, da war dann halt Schwerpunkt Nordlichter, aber hatten auch fantastisches Wetter auch tagsüber, sodass wir da auch ganz tolle Fotos tagsüber gemacht haben. Und ja, von den fotografischen Aspekten, das ist halt sehr vielfältig, ne? Also von Landschaftsfotografie, Naturfotografie, aber was ich auch sehr gerne mache, ist halt Land und Leute, ne? Also Reisefotografie, Peoplefotografie. Dann natürlich der Bereich Astro, der sich dann natürlich mit den Timelapse halt auch überschneidet, also Nordlichter, Milchstraße und so weiter. Und das sind halt alles Dinge, die ich versuche dann halt auch in diesen Reisen irgendwo einzubauen. Und je nach Lust und Laune der Teilnehmer machen wir dann halt mehr oder weniger zu den einzelnen Bereichen, ne?
Sehr cool.
Und das hängt natürlich auch ein bisschen von den Destinationen ab. Wenn wir jetzt beispielsweise irgendwo in Bolivien, in den kleinen Örtchen unterwegs sind oder auf den Märkten, dann versuchen wir natürlich schon Kontakt mit der Bevölkerung da irgendwo aufzunehmen, versuchen da natürlich dann auch ein bisschen die Ursprünglichkeit umzusetzen, fotografisch, dass wir uns halt natürlich dann auch irgendwo von denen das Okay einholen, dass wir sie fotografieren dürfen, beispielsweise bei der Arbeit auf dem Feld, bei den täglichen Verrichtungen, um halt einfach irgendwo diese doch für uns hier so völlig andere Welt irgendwo da ein bisschen umsetzen zu können, und was immer sehr spannend ist.
Sehr cool. Ja. Inwieweit merkst du da, dass quasi das Thema Video auch immer spannender wird, also Bewegtbild?
Durchaus. Also ich merke, dass die klassischen Fotografen, also die jetzt so wirklich aus der Fotografie kommen, sich damit sehr schwer tun. Geht mir aber ehrlich gesagt ganz genauso. Wenn ich am Fotografieren bin, denke ich oft überhaupt nicht dran, irgendwie Video zu machen. Das, obwohl ich halt eigentlich auf dieser Schnittstelle so ein bisschen Grat wandele mit meinen Timelapse, vergesse ich halt auch oft dann über das Fotografieren wirklich zwischendurch auch mal ein Video mit der Kamera zu machen, weil es ist irgendwie wieder eine komplett andere Denkweise, ne? Also für
Voll,
Video,
voll.
wenn man richtig schönes Video machen will, dann muss man eigentlich schon vorher eine Zielsetzung haben. Man muss sich eigentlich schon vorher überlegt haben, was möchte ich eigentlich für ein Video machen, weil sonst ist das hinterher wieder nur eine Aneinanderreihung von Sequenzen, ne? Und wenn man halt hinterher wirklich was schneiden will, dann muss man eigentlich eine Story erzählen. Ansonsten ist es langweilig. Und um so eine Story erzählen zu können, muss man eigentlich vorher genau eigentlich so eine Art Drehbuch haben, dass man weiß eigentlich, was will man filmen. Das ist natürlich oft schwierig, wenn man nicht weiß, was passiert. Ja, also es ist ja dann nicht geplant, ne? Wenn du halt irgendwelche Dinge, die unterwegs passieren, willst du dann, also ist immer die Frage, was willst du filmen? Willst du jetzt irgendwie eine Reiseerzählung oder eine Reisedokumentation filmen oder willst du halt einfach nur ein paar schöne Bilder aneinander hängen? Also da muss man sich schon vorher drüber Gedanken machen. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es schwierig ist, Fotografie und Video unter einen Hut zu kriegen. Ich habe also schon manchmal auch Teilnehmer, die dann nur Video machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann sagen wir, nee, ich fotografiere, ich konzentriere mich aufs Filmen und nicht aufs Fotografieren. Ja. Oder halt dann immer zwischendurch mal ein paar Sequenzen. Und dann gibt es natürlich so Spielarten, die eher prädestiniert dann auch für Video sind als für Fotografie. Genauso wie jetzt beispielsweise bei den Nordlichtern eigentlich so gut wie alle Teilnehmer Zeitraffer auch gemacht haben hinterher. Ne, weil es ist einfach, wenn du das einmal in Bewegung gesehen hast, dann
Dann,
kommt dir
ja.
jedes Nordlichtfoto, Einzelfoto dann halt irgendwie statisch vor. Das heißt, also da sind sie irgendwie alle auch von diesem Zeitraffer-Virus befallen worden und haben dann angefangen, da Timelapse zu machen, was natürlich toll war und auch viel Spaß gemacht hat. Oder was weiß ich, war vor 1,5 Jahren auf Galapagos und da waren wir natürlich auch viel unter Wasser mit Schnorcheln und so weiter unterwegs und das ist halt auch was, ne? Da machst du nicht wirklich Fotos, dann haben dann irgendwie alle ihre GoPros oder was weiß ich dabei gehabt und dann wird natürlich auch eher gefilmt, weil das natürlich dann spannender ist, ne? Aber ich glaube, das gibt dann einfach so die Situation auch her.
Voll, absolut, absolut. Sehr cool. Sehr cool.
Ja, ich kann vielleicht noch eine
Ja,
Sache,
raus damit.
vielleicht doch noch in eigener Sache
Mach
etwas
nur, mach
sagen.
nur.
Also neben dem Timelapse-Aspekt habe ich halt in den letzten Jahren auch viele Fotocoachings und Fotoworkshops gemacht. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass gerade auch im Fotografiebereich viele Leute sich eigentlich das Leben viel zu schwer machen und es unglaublich viele Missverständnisse und unterschiedliche Meinungen und so weiter zu letzten Endes auch einfachen fotografischen Themen gibt. Und daraus resultierend aus diesen ganzen Coachings, wo ich so oft dieses Aha-Erlebnis erlebt habe, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wenn mir das mal jemand vor ein paar Jahren so erklärt hätte,
Ja.
dann hätte ich mir viel Stress gespart. Und daraus ist im letzten Jahr ein Buch entstanden, das nennt sich Diana lernt fotografieren. Und da will ich halt vielleicht noch mal ganz kurz für deine Zuhörer kurz was zu sagen, weil ich denke, das ist
Voll, voll.
sicherlich für jeden Fotografen, ob jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene, eigentlich spannend ist. Also wir haben wirklich innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viele Exemplare davon schon verkauft. Wir haben bei Amazon ausschließlich sehr, sehr gute Bewertungen, irgendwie schon 50 Fünf-Sterne-Bewertungen da. Also es ist
Sehr
wahnsinnig
cool.
gut angekommen, will
Ja.
ich damit sagen, weil wir
Ja.
einen ganz einfachen Ansatz, und mit wir meine ich, ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht, sie ist die Diana, und ich erkläre ihr das in Dialogform in diesem Buch, die Fragen, die sie als Einsteigerin in die Fotografie und dann hinterher als Fortgeschrittene hat. Und das ist halt eine Sprache, die offenbar halt bei den Leuten oder bei der ganz großen Mehrheit sehr, sehr gut ankommt, weil sie halt im Grunde genommen immer die Fragen, die sie haben, vorwegnehmen. Also Diana nimmt diese Fragen quasi vorweg und ich beantworte die dann. Also dass wir halt in so einem sehr didaktischen Dialog uns halt durch die verschiedenen Themen, und ich versuche das halt mit möglichst wenig Freiheitsgraden auszukommen, sprich also wirklich einfache, anwendungsbezogene Rezepte zu geben, wie man es macht. Da geht es nicht nur um Kameraeinstellungen, also ich versuche die Technik auch so stark wie möglich auszublenden, sondern vor allen Dingen halt dann auch um das Thema Bildgestaltung. Wie kommt man eigentlich, was sind denn, sage ich mal, Vorgehensweisen, um jemanden, der davon vielleicht erstmal sich unsicher ist, wie soll er denn vorgehen? Und ich glaube, das geht ja jedem an der einen oder anderen Stelle in seiner
Voll.
fotografischen Laufbahn so, dass man sagt, Mensch, okay, mir fehlt jetzt so ein bisschen der Ansatz, ist das jetzt gut, was ich hier mache, oder ist es weniger gut? Kann man das irgendwo versuchen, in Worte zu fassen? Was könnte ich besser machen? Wie könnte ich vorgehen? Und das wirklich auf eine ganz einfache Art und Weise. Ja, also wie gesagt, das Feedback der Leser ist sehr, sehr gut und vielleicht interessiert sich der ein oder andere von deinen Zuhörern dafür, würde mich freuen.
Definitiv. Ist schon in den Shownotes.
Sehr cool, ja, vielen Dank.
Cool. Sehr
Sehr
cool.
schön.
Ja, muss ich reinlesen. Ja, wenn die Leute jetzt noch mehr von dir erfahren wollen, wo schaut man am besten hin?
Ja, gwegner.de ist meine Webseite, Blog. Da gibt es auch mal technische Sachen für die Tech-Nerds, ein bisschen Kameratests und so weiter. Das mache ich dann doch auch ab und zu mal. Aber auch wieder sehr praxisorientiert, einfach die Dinge, die mich halt interessieren an der ganzen Geschichte. Und ansonsten natürlich schon auch immer wieder mal schöne Fotos von Reisen oder andere Dinge. Und ja, da freue ich mich natürlich, wenn jemand sich dafür interessiert, was ich da so treibe. Es gibt halt relativ sporadisch auch einen persönlichen Newsletter oder wo dann halt auch solche Reisen mal angekündigt werden, die halt wahnsinnig schnell immer ausverkauft sind, meistens nach 1 bis 2 Tagen. Von daher ist es heute eher schwierig, da überhaupt einen Platz zu kriegen. Aber wenn, dann halt auch über diesen Newsletter. Ansonsten halt, ja, dann wer sich für Timelapse interessiert, natürlich ella-timelapse.com mit dem Forum. Auch da gibt es ein Newsletter, wenn irgendwie mal was passiert. Aber wie gesagt, diese Newsletter sind halt nicht da, da spamme ich die Leute nicht mit zu, sondern da, das ist halt wirklich sehr, sehr sporadisch, alle paar Wochen mal, dass ich mal so ein bisschen was Persönliches schreibe. Weil das Problem heute ist ja einfach bei Facebook, klar, ich habe auch eine Facebook-Page, wo ich auch aktiv bin, aber Facebook filtert so stark
Filter, ja,
mittlerweile, dass halt die Leute, die sich halt wirklich auch dafür interessieren, wenn es mal was Neues bei mir gibt, halt oft das dann gar nicht mitkriegen, weil Facebook es nicht ausliefert. Deswegen empfehle ich halt immer den Newsletter. Da kriegt man es dann halt auf jeden Fall. Ja.
stimmt,
Ja,
cool.
ansonsten natürlich Instagram und so weiter. Also da findet man mich schon auch. Versuche das alles in meinen kurzen Tag reinzukriegen, auch diese Social-Media-Geschichten zu befüttern. Aber ich mache das jetzt nicht so mega, mega viel. Ne? Das
Ja,
ist
wie
klar.
schon gesagt, irgendwann ist der Tag, sind die 24
Ja.
Stunden einfach zu Ende.
Das ist auch so, man muss halt auch wirklich gucken, wenn man dann halt von solchen Plattformen dann im Endeffekt auch ein Stück weit verarscht wird, ne, dass man sich da halt Follower aufbaut, die Follower irgendwo ja aus einem Grund mal auf Like geklickt haben, eben weil sie die Infos haben wollen und dann halt hinterher sie doch nicht bekommen. Ja, dann schwindet, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, auch bei mir so ein bisschen die Motivation, dann halt diese Plattform ständig mit News zu versorgen,
Voll.
wenn es dann doch nicht bei den Leuten ankommt. So, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade, dann kann ich die Zeit lieber in Blogartikel stecken und oder in Testberichte oder in andere
Ja,
Dinge,
genau.
da hat dann eigentlich jeder mehr von. Ne?
Voll. Sehe ich genauso. Cool. Gunther. Das
Martin.
war cool. Kann man gar nicht anders sagen. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas übersehen, vergessen, sonst irgendwas? Nein. Ist gut.
Ich glaube nicht. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten
Man
ist.
soll aufhören,
Ne?
wenn es am schönsten ist. Richtig.
Ja.
Also, in diesem Sinne sage ich danke, dass du uns da quasi reinschauen lassen hast in Ella Timelapse, was dahinter, also wer dahinter steckt, so muss man es ja sagen. Und so generell in deine Fotografie und denn das Thema Timelapse. Sehr, sehr spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Und dann würde ich einfach, wie gesagt, sagen, danke für deine Zeit. Und an die Zuhörer, wenn Fragen sind, einfach in den Kommentaren posten. Und die Infos und die Links findet ihr ja sowieso in den Shownotes. Und dann sage ich, also sagen wir jetzt hochoffiziell von meiner Seite einfach Ciao also an die Zuhörer und danke fürs Zuhören und jetzt darfst du noch hochoffiziell verabschieden.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich meine Arbeit hier ein bisschen vorstellen konnte. Ich wünsche dir, Martin, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin und natürlich auch mit allem anderen, was du so tust und treibst im fotografischen Umfeld und natürlich auch in allen anderen Umfeldern. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne mal wieder und weiterhin alles Gute.
Cool.
Tschüss.
Ciao.